Okay, Markus 13. Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Ist natürlich nur ein Teil von dem, was in den letzten Tagen passiert, ne? Kapitel 13 bezieht sich jetzt direkt auf die Juden, so auf den Plan, den Gott mit ihnen hat und ihre Geschichte, wie es sein wird in diesen letzten 7 Jahren. Darum geht es hier, ne? Es geht hier nicht um die Zeit der Gnade oder der Völker, der Heiden, so wie jetzt, sondern die Zeit, die kommen wird, wenn wir entrückt sind. So, und dann die verkürzte Zeit, weil Gott seine Auserwählten so liebt. So diese 7 Jahre, so, wo es echt rund und drüber geht, ne? Also lasst uns mit dem Blick mal anfangen. Kapitel 13, Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, Jesus, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, oh, was für schön ich deine und was für Gebäude das sind. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du dieses große Gebäude? Hä? Es wird kein einziger Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, da fragte ihn Petrus und Jakobus und der Johannes und der Andreas für sich allein: Jesus, sag uns, wann wird denn das passieren? Und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Also, das ist der Jesus, ne? Wir haben schon gesehen, hier jetzt, das war's mit dem Tempel, wird nicht mehr gebraucht. Jesus ging aus dem Tempel und er muss dann nicht mehr zurück. Ne? So, er wird am Kreuz hängen ein paar Tage später und dann wird er seinen neuen Tempel gründen, die neuen Steine. Ne? Und als Jesus das hier sagt, und ich meine, die Steine waren ja monströs, ne? Ich habe es mir aufgeschrieben, hab's jetzt aber, ist egal, riesig. So, ne? Alles innen mit Gold verkleidet. So, Schnitzereien und Juwelen und bla, so, ne, diese ganzen hübschen Geräte und dieses ganze Schnickschnack und Schicki und also viel schöner als, wie heißt hier der Tempel von Katholiken? Vatikan, so, ne? Viel größer, gigantisch, war eins der Weltwunder. So, die Leute sind da hingereist, um das zu sehen. Du standst davor und, ne? So, und dann noch was mehr, was kein Weltwunder der Welt hatte, nämlich Gottes Präsenz mitten in drinnen, ne, in diesem Allerheiligsten. Der Schöpfer selber, der dort wohnt, in Anführungsstrichen. Ne? So, und was sind die Jungen stehen da und das war ja gerade hier die Vorbereitung fürs Passa und die Priester machten sich hübsch, ne, und alle liefen schon rum und überall waren die Leute und Party und alle freuten sich auf dieses Passafest und dann war da echt Bewegung, ne? Die ganzen Händler haben wir gesehen, die Jesus rausgeschmissen hat, die waren schon alle am Kassieren, ne? Also es war Trubel dort und eine Menge und, ne, und was der Mensch machen kann mit seinen Händen, ist schon gewaltig. So, und da, auch ohne Gott, ne? So, wir sind zu vielem fähig, ne? So, oh, ich finde es so schön. Ich danke Jesus so dafür, dass bei uns nicht mehr um dieses Äußere geht, ne? Weil das ist das, was Jesus abgeschafft hat. Das gab es davor nicht. So, davor ging es ums Äußere und auch die Religion, die sich nicht um Jesus Christus als der Weg, die Wahrheit, das Leben drehen. Auch da geht es ums Äußerste, ne? Ums Äußere. So, aber Jesus baut was ganz anderes. Er fängt an und er nimmt diesen dreckigen Tempel, der wir sind, bevor wir zu Jesus kommen, ne? Diesen beschmutzten und stinkenden Tempel, den nimmt er und er macht von innen sauber und zieht dann ein. Ne? Und außen bleibt so, wie es ist. Und da bin ich so dankbar für, weil so viele Christen, die ich kennengelernt habe, die so bedrückt sind und so beladen, so mit dieser äußerlichen Form von Heiligkeit. Ne? So, du darfst das nicht, du musst das, du musst so aussehen als Christ, du musst so sprechen als Christ, du darfst nur so denken als Christ. Ne? So dieses Äußere, an dem man baut und baut, was ja auch gut ist irgendwo, weil der Heilige Geist, lebendiger Glaube verändert einem auch äußerlich dann. Ne? Aber es ist ein Resultat, ne, von dem, was innerlich passiert ist. So. Also je mehr Jesus uns innerlich verändert, desto mehr werden wir äußerlich seinen Geruch annehmen und sein Aussehen. Ne? Vielleicht nicht äußerlich, hoffe ich, So ein, also hier aussehen wie lange Zotteln und so und Bart und keine Ahnung. Ha, so. Und nur noch so Mülltränen. Hallo. Jesus liebt dich. Sondern, ne? Kenne ich auch so Verrückte, ne? Die reden nur in Bibelfersen, total beknackt. Aber ist egal. Jedenfalls, wir werden vom Charakter her Jesus ähnlicher und dadurch natürlich lieben, mit dieser Agape-Liebe. Wir werden, und das ist das große Geheimnis, das die Jünger hier nicht verstanden konnten und das auch die Juden bis dorthin nicht verstehen konnten, so. Gott formt uns nicht zu besseren Menschen, sondern Gott formt uns zur Liebe. Ne? Wir werden eins sein mit Gott, ein Leib, wir werden heiraten. Ne? Und das ist das Schöne, Jesus ist die Liebe. Jesus ist das Licht. Ne? Und ich finde es schön, genau dorthin mich verändern zu können. So. Das ist, worum es geht. Aber Jesus hat gesagt, ja, es muss von innen passieren. Ne? Zu diesen hübschen, großen, heiligen Menschen hier, die religiösen Führer waren, die hat er anguckt und hat gesagt, hey, ihr seid äußerlich hübsch und weiß, ne? Prächtig. Ja, aber innerlich seid ihr tot. Ne? Da stinkt's nach Verwesung. Von daher bin ich froh, dass Jesus dieses Ding hier abgerissen hat. Ich bin auch dankbar, dass Gott uns den Tempel gegeben hatte damals, nein, nicht uns, aber den Juden. Weil Gott damit gesagt hat, hey, ich mache einen Bund mit euch, ich möchte mit euch zusammen sein. Und ich gebe einen Platz auf der Welt, wo ihr das könnt. Mir ganz nah sein könnt. Ne? Wo ihr mich kennenlernen könnt. Den Ort, den ich segne und heilige und durchtragen werde durch alle Feinde und schweren Zeiten. Aber das war nicht sein Plan. Ne? Und da bin ich so dankbar. Jetzt sind wir das. Da, dieses Weltwunder, wo die Menschen hinkamen, um diesen Schöpfer kennenzulernen, das sind wir jetzt. Und das muss uns klar sein. Ne? Das Allerheiligste ist in uns jetzt. Gottes Präsenz selber. Und das ist so schön. Wir sind das Licht der Welt. Und das ist krass, wenn du dir überlegst, wir sind kleine Tempel, die durch die Welt latschen. Ne? Und die Leute sollen Gott finden, wenn sie zu uns kommen. Die Leute sollen dieses Opfer riechen. Ne? Die Leute sollen diese Heiligkeit sehen. Das ist wichtig. Aber zuerst muss es innerlich heilig werden und rein. Ne? Und jetzt sagt ihr, hey, wir brauchen keine Steine mehr, Leute. Ich mache was viel Besseres. 66 nach Christus wurde der Tempel dann auch zerstört, wissen wir alle, ne? Von Römern. Und es ist kein Stein mehr dort geblieben. Das Einzige, was es noch gibt, ist die Klagemauer, aber das war so ein äußerer vom, ach, habe ich heute gelesen, vergessen. Ist Wort. So. Lass uns weiterlesen. Vers 4. Vers 5. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk, na, bleiben wir das mal. Jesus fängt jetzt an, das sind die ersten 3,5 Jahre von den 7. Und er sagt, na, lesen wir weiter. Vers 8. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben, und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. So wie ich die Offenbarung interpretiere, und es gibt ja verschiedene Auslegungen, Möglichkeiten, das zu tun, gibt's zwei Entrückungen. Die eine ist vor dieser Trübsal, wo die Gemeinde Jesu weggenommen wird. Und dann beginnen die 7 Jahre, wo die Welt und die Schöpfung gerichtet wird. Und dann gibt es nochmal eine zweite Entrückung, und die ist, wenn Jesus kommt, dann nimmt er alle, die zum Glauben gekommen sind, alle Auserwählten mit sich, ne? Und dann zack, ist Gericht. Kann jeder für sich selber auslegen. Ich werde mit niemandem mich streiten, kloppen deswegen. Okay, ist das, was ich lese, wenn ich durch Daniel und durch die Offenbarung gehe. Und auch hier werden wir es heute sehen. Wie auch immer. Jedenfalls sagt er hier, das sind die Anfänge der Wehen. Ne? Und ich habe oft gedacht naja, ich gucke raus und ich sehe Kriege überall, ne? Und Hungersnöte mehr und mehr Erdbeben und die Welt fängt an, sich zu verändern, ne? Es wird immer globaler und Weltmächte oder irgendwelche Doktrinen oder keine Ahnung, ne? Ganze Regierungen, ganze Länder verändern sich, auch politisch, ne? Werden demokratisch, obwohl das hätte nie sein können eigentlich. Oder die Menschen stehen auf und fangen an zu kämpfen, ne? Du siehst, wie die Angst weltweit ist von Terror oder sonst was. Und irgendwie ist es krass zu sehen, aber das ist nicht das, was er hier sagt. Ne? Das hier, das sind die Vorwehen, wenn du so willst. Und du kannst es beobachten, mit jedem Jahr werden die mehr. Ne? Du kannst sehen, wie genau das zutrifft, was Jesus hier ankündigt. Du kannst sehen, dass alles verrückt spielt. Ne? Das sind 1000 Jahre vorher von Jesus gesagt. Das ist der Wahnsinn. Aber auch für mich gilt das hier. Kriegsgeschrei in Vers 7 und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Ne? Für mich, ich habe das gelesen irgendwann mal und dann dachte ich, ja danke, jetzt bin ich ruhig. Mit all dieser falschen Religion, die immer mehr wächst, ne? Auch mit dem alles ein Gott, alles ein Ding, wo ich Angst hatte und wütend war innerlich, aber ich habe das gelesen und irgendwie war ich dann beruhigt, ja, es muss passieren. Ich brauche das nicht so, ich muss nicht dagegen kämpfen, um das zu zerstören, weil es wird nicht passieren. Ich kann es nicht verhindern, weil es ist nun mal der Plan, das muss passieren, ne? Auch mit dem Wetter und so, ne? Ich meine, es ist gut für die Umwelt zu sein, ne, und die Schöpfung zu respektieren und zu achten und zu ehren, ne, aber ich bin so froh, ich muss kein Neandertaler sein, ne, der seine Körner nagt und keine Ahnung so und dann mit selbstgemachten Kleidungsstücken da durch die Welt tingelt, so, ne, irgend so ein verrückter Ökotyp, so, weil es wird passieren, die Welt wird zugrunde gehen, ne. Selbst wenn alle Menschen das jetzt machen würden, nur noch sich von Heuschrecken ernähren oder was weiß ich so. Es wird trotzdem passieren. Ne? Selbst wenn wir die ganzen Abgase stoppen und so, es wird nicht aufhören, weil Jesus hat es gesagt. Ne? Was er sagt, passiert. So, von daher ist es für uns eher, dass wir was Besonderes sein können in dieser Zeit jetzt, wo es immer schlimmer wird. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Ne? Wir können dieser Ruhepol in der Welt sein. Das sollen wir sein. Aber wir brauchen uns ja nicht zu fürchten. Wir wissen ja Bescheid. Ne? Wir können die sein, die zu den Menschen gehen können, die Angst haben oder in Not sind und sagen können, ja, okay, ich erzähle dir, was Jesus gesagt hat darüber. Also erschreck nicht, sondern geh lieber zu ihm und du wirst Ruhe finden. Also lasst uns daran festhalten und die Augen offen haben. Also ich sehe gerade so viele Christen, die irgendwie in Furcht leben und so stark, dass sie irgendwie komisch werden. Gruselig. All das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, Vers 9. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen. Ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Das ist die Zeit jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo verkündigt wird, und zwar allen Völkern weltweit. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und auch das hat mich damals echt berührt. Ich musste mir gleich einkringeln, so als ich es gelesen habe, so das erste Mal, ne? Dass ich mir die Predigt, die ich dann halte, vom Gericht oder vom Menschen, ne? Dass ich mir Ich muss nicht vorher meine 10-Punkte-Liste haben, ne? Oder mein durchdachtes Prinzip, so wie ich am besten denn die Leute davon überzeuge, dass ja, Jesus der Messias ist. Ne? Sondern Jesus sagt, hey, darüber, über die Zukunft, macht euch keinen Plan. Ich werde euch dann alles geben, was ihr braucht, so wie ich euch heute alles gebe, was ihr braucht. Ne? Seid nur im Heiligen Geist. Vertraut nur mir. Und das Zweite, als ich es gelesen habe, wo ich drüber nachdenken musste damals und heute wieder, ist halt, ich meine, wenn ich habe schon so viel, wie wir alle, so von Jesus erzählt, ne? Aber ich höre immer mich reden, ne? Ich höre die Gedanken, die ich mir erlesen habe oder gehört habe oder von Gott bekommen habe oder so. Und ich stehe ja da mit der Person und ich gebe wieder von dem, was ich schon habe. Ne? Ist ja eigentlich nur ein Abspielen. Es ist einfach wichtig, dass wir überzeugt davon sind, dass dass es nicht unsere Kraft ist, sondern dann nehmen wir nämlich Gott die Ehre, ne? Sondern dass der Heilige Geist das nimmt, was er uns gegeben hat und es anwendet, uns benutzt als sein Sprachrohr, ne? So wie es ist, wenn jemand hier ein Wort vorliest, ne? Oder ein Gebet betet, oder ein Lied vorschlägt, so eine Kleinigkeiten, wo du denkst, ja, das ist, weil ich es im Herzen habe, aber wir müssen uns klar sein, der Heilige Geist ist eine Person, die in uns ist, um zu reden, um laut zu sein, ne? Er wurde nicht geschickt, um bei uns innen auf der Sonnenmatte zu liegen und seine Caipirinha zu schlafen, so bis er nach Hause kommt, sondern der Heilige Geist ist gegeben, um zu lernen, um zu leiten, um zu trösten, ne? Um zu überführen. Also was Aktives. Und der Heilige Geist wurde uns gegeben für uns als Unterpfand, dass wir in den Himmel kommen, aber das war's dann schon. Der Rest, 1. Korinther 12, die Geistesgaben, die ganzen Gaben, sagt Paulus, die uns gegeben sind, sind nicht für uns, sondern für die Gemeinde. Als Werkzeug dafür andere, dass Gott laut sein kann, hörbar, führen kann, trösten kann. Von daher sagt Paulus, strebt eifrig danach zu geben, diese Geistesgaben. Strebt eifrig danach zu empfangen, damit ihr was zu geben habt. Wenn ihr faul seid und still und aufhört zu suchen und zu dienen, auch mit dem, kann Gott nicht reden, ist Gott nicht laut. Ne? Und ich kenne das, eine Gemeinde, wo Gott nur durch eine oder zwei Personen laut ist, laut sein kann, da fehlt viel. Ne? Wo Gott aber durch jeden laut ist, da ist Gott komplett. Wie bin ich denn dahin gekommen? Naja, ach ja, der Heilige Geist. Ja, stimmt. Vers 12. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Der Vater das Kind. Die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das wird eine krasse Zeit. Ich meine, du siehst jetzt schon 200 Millionen Christen. Nee, ich habe die Zahl vergessen. 100 Millionen Christen, die jetzt verfolgt werden gerade. 100. Das ist schon echt hart. Und es wird auch immer schlimmer, ne? Also es ist schon echt krass mit jedem Jahr, wie das steigt, die Zahl, und wie aggressiv das auch wird, dieser Kampf gegen die Christen, ne? Immer brutaler. Ist nicht mehr nur Mobbing oder kriegst keinen Job oder irgendwas, sondern es geht bis zum Tode jetzt, ne? In vielen Ländern und unter vielen von unseren Brüdern und Schwestern. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was in diesen 7 Jahren sein wird. Wird sein wie die Jagd auf Juden, nur dass es weltweit ist. Die Jagd nach Christen. Es wird schwer sein, sich zu treffen, um Gottesdienst zu feiern. Man wird leise singen, ne? Man wird leise beten. Und trotzdem, als wir durch die Offenbarung gegangen sind, haben wir gesehen, wie laut doch die Christen dann sein werden, ne? Das wird eine Massenerweckung, die es vorher nicht gab und nie wieder geben wird. Die 7 Jahre, das wird eine Erweckungszeit sein, die noch kommt. Eine Prophetie über Millionen und wer weiß, wie viele Menschen, die sich bekehren zu ihrem Schöpfer. Ne? Von daher bin ich auch überzeugt, dass diese 7 Jahre, so hart die auch sind, trotzdem auch voller Lobpreis und Freude sein wird. Ne? Aber auch voller Tränen und Weinen. Und wir sind nun mal dafür da, den Menschen zu sagen, die Zeit kommt. Und das ist nicht die schöne Seite am Evangelium, wenn man zu Menschen kommt, zu sagen, ja, Gott wird alles kaputt machen, jeden töten, ne? Aber es gehört dazu, weil ich sehe die Vorwehen. Ich glaube, viele von uns hier, ne? Ich sehe, wie es immer näher kommt. Und ich sehe, dass sich das hier alles erfüllt und das genau daraufhin zusteuert und irgendwie immer schneller, ne? Ich selber weiß nicht, wann das sein wird, wann Gott uns nimmt, aber ich sehe, es läuft darauf hinaus, ne? Und es ist nicht aufzuhalten. Von daher hört diese Zeit bald auf. Vers 10. Zeit, die Menschen zu warnen, hört bald auf. Von daher sind wir verantwortlich, diese Gnadenzeit zu nutzen. Und wir können unsere Zeit nutzen für uns, können die Zeit nutzen für unsere Liebsten, können die Zeit nutzen für unsere Gemeinde, was auch immer, aber wir können die Zeit auch nutzen für die Menschen, die noch da sind. Es eilt und es ist wichtig. Vers 12. Es wird, ach ja, haben wir gesehen. Ist klar. Kommen wir zur zweiten Hälfte der 7 Jahre. Die letzten 3,5 Jahre der Welt, so wie sie kennen. Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte drauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Ja. Die ersten 3,5 Jahre haben wir in Offenbarung gesehen, sind schon echt hart und krass. Ne? Ein Drittel der Menschheit ist tot, ein Drittel des Meeres ist geschlagen, ein Drittel der Oberfläche ist geschlagen. Das wird echt krass böse. Aber die nächsten 3,5 Jahre, die sind noch schlimmer. Nicht nur vom Wetter her oder von den Gezeiten und physikalischen Kräften, die wirken so, sondern auch vom Geistlichen. Ne? Da kommen dann die Dämonen raus und die Leute werden besessen. Ne? So die Heuschrecken, die aus der Erde kommen. Und die Leute quälen. Ne? Da kommt der Antichrist, öffnet sein richtiges Bild. Die ersten 3,5 Jahre ist er wunderschön. Den Retter, den Messias, das, worauf die Welt gehofft hat, da ist ja absolutes Chaos. Wir sind nicht da und musst du mal überlegen, stell mir vor, wie viele Christen es gibt und alle Bomben sind weg. Wir sind die, die noch helfen und wir sind die, die Soziales tun. Wir sind die, die irgendwie beten, ne? Und versuchen, gegen diese dunklen Kräfte zu wirken. Aber wenn Gott uns wegnimmt, das wird Chaos. Ne? Dann hast du die ganzen Königreiche, die gegeneinander kämpfen. Das heißt, selbst das Land in sich ist verstritten. Ne? König gegen Königreich. Dann hast du die ganzen Länder auf der ganzen Welt, die kämpfen und sich streiten. Ne? Dann dieses Chaos durch die ganze Zerstörung. Alles ist weg. Kein Geld, kein nichts. Überleg dir mal, was hier passiert, wenn nur so ein kleiner Turm einstürzt. Ne? Aber stell dir mal vor, was passiert, wenn ein Drittel der Welt einfach nicht mehr da ist. Diese ganze Hungersnot, dieses ganze Leiden dort. Das wird der Wahnsinn sein. Diese ganzen Seuchen, die sich dann dadurch ausbreiten. Ne? Und die Welt ist da in dem Moment im Chaos. Und da ist dieser eine Mann, der in den Vordergrund kommt und er wirkt nicht aus seiner Kraft, sondern aus der Kraft Satans. Es ist Satan selber, wenn du es so willst. Ne? Jedenfalls laut der Offenbarung. Und er steht da und er hat eine Lösung für alles und jeden. Ne? Er schafft es, dass alle wieder Frieden schließen. Er schafft es, eine Religion zu machen. Kein Streit mehr mit religiösen Fakten. Und Diskussionen. Er schafft es, dass es eine Politik gibt. Ne? Da auch kein Streit mehr zwischen Ländern. Ne? Alle gehorchen ja ihnen. Er schafft es, dass es eine Währung gibt. Er schafft es, dass es ein Medium gibt. Er wird auf die Weltfläche kommen als Löser. Das, was der Messias eigentlich machen soll. Ne? Das, was die Juden erhofft haben von ihrem Messias, wenn er kommt. Er bringt die Lösung und den Frieden. Und da ist dieser Antichrist, ne? Dieser wie Christus, aber gegen Christus. Er steht da und er wird kommen, den Tempel wieder aufbauen. Also auch gibt es keinen Streit mehr zwischen Juden und Muslimen, ne? Sondern er wird es schaffen, er wird es machen und er wird diesen Tempel bauen. Aber nach den 3,5 Jahren, sagt die Offenbarung, wird er kommen und sich eine Statue bauen im Tempel und sagen, jetzt betet mich an. Und dann an dem Punkt werden die Augen aufgetan von Gottes Volk, von Juden. Und sie werden erkennen, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben, getötet. Dass er schon da war und dass das nicht Jesus ist. Ne? Und davon redet er hier. Also, ich finde es schön, weil Jesus immer wieder sagt hier, zum Beispiel Vers 18, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Was hat Jesus gesagt? Bitte uns wird dir gegeben. Ne? Kann man so definieren, das heißt, na, im Winter wird es nicht passieren. Ist doch schön, kann man schon mal eingrenzen. Aber ne, lesen wir weiter. Vers 19. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt. Und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier, der Christus, oder siehe dort, so glaubt nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Der Mensch ist keine Ausrede. Und lesen wir noch den Rest, der geht schneller. Vers 24, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Das sehen wir auch in Offenbarung. Und dann wird man den Sohn des Menschen in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Die zwei Entrückungen. In der Offenbarung kommt Jesus auf dem Pferd und die, alle seine Engel hinterher. Viele glauben, das sind wir, die Gemeinde. Wie auch immer. Jedenfalls kommt er wieder. Und wenn er wiederkommt, dann um zu sammeln. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Höhlchen. So, lesen wir weiter. Er ist eigentlich nicht wichtig. Entschuldigung. Und dann wird er die Engel aussenden. Genau, 28. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter treibt, so erkennt ihr ja, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sag euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Ja. Viele legen das hier aus, weil im Alten Testament Feigenbaum ist immer Israel. Ne? So ein, hat doch Jesus immer wieder genommen, ne, mit dem Feigenbaum, der da verdorrt und so weiter, ist halt ein Bild für Israel. Ne? Und er sagt, wenn es wieder Sonne wird, wenn wieder Leben da ist, ne, und in diesem Baum, in diesem Volk. Ne? Und viele nehmen den Vers und sagen, dass es hier von 1948 spricht, ne, wo Israel wieder eine Nation wurde. Ne? Und dass da auf einmal wieder eine Blüte rauskam, Leben, ne? Wo es wieder ein Volk war, so wieder an dem Platz war im verheißenen Land, wo Gott sein Volk haben möchte. Ne? Und dann sagen sie halt, dass diese Generation wird noch da sein, wenn die 7 Jahre anfangen. Ne? So, und in der Bibel gibt es 3 Generationen, 3 Zahlen, einmal 40 Jahre, eine Generation, das passt nicht mehr, eine 70 Jahre, ne? Hab nicht gerechnet, so, und eine 100 Jahre, ne? So, keine Ahnung. Macht Sinn. So wie ich die Zeit jetzt sehe und wie es rennt, kann ich es mir echt gut vorstellen. Ne? Und wenn ich überlege, sagen wir mal, Gott lässt sich ja echt viel Zeit, weil er echt viel Gnade hat. Ne? So, und er macht es wirklich bis zum Maximum. So, dann nehmen wir mal wirklich die Person, die 1948 da geboren ist und dann 100 Jahre drauf. Ne? Also wir werden es dann noch miterleben, wenn das wirklich stimmt. Ne? Aber ganz ehrlich, ich bin kein Freund von so Zukunftsvorhersagungen, die man sich auch gut einbilden kann. Ne? Gab schon viele. So, ist nie eingetroffen. Aber was ich wirklich annehmen kann, ist, Jesus kommt bald. Da bin ich überzeugt. So, weil ich sehe, dass alles eintrifft, was er sagt. Ne? So, und wenn Jesus kommt, dann ist es vorbei. Ermahnung zur Wachsamkeit. Um jeden Tag, Vers 32, aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht, betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist, ja, wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seine Knechte Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Also er sagt es auch zu uns. Das Bild hat Jesus öfters genommen. Ne? Und seid wachsam. Schlaft nicht. Steht auf. Bewegt euch. Tut was. Ne? Und wir sind Wächter und wir müssen beobachten. Und wer Angst hat vor dem Thema, der sollte schnell beten, diese Angst zu verlieren. Weil es ist nicht so, bevor wir Angst haben dürfen, sondern es ist was wir erwarten müssen. Wenn du Offenbarung liest, am Ende, da schreit die Gemeinde, Herr Jesus, komm. Obwohl Johannes das alles vorhergesehen hat, wahrscheinlich visuell, ne, und gesehen hat, wie schlimm das wirklich ist. Und trotzdem hat er gerufen, komm. Und die Gemeinde sagt, ja, komm, Amen, so ist es. Ne? Das sind, und auch wir müssen wach sein, weil wer wirklich versteht und wirklich das sieht, dass Jesus kommt und dass es wirklich ein Ende gibt irgendwann, ne? Weil ich stehe auf, bin in meinem Alltag, ich gehe schlafen. Ich stehe auf, bin in meinem Alltag, ich gehe schlafen. Ne? Es ist einfach eine Dauerschleife irgendwie. Auch wenn Abwechslung ist im Tag, aber trotzdem, es ist never ending. Ne? Es hört nicht auf. Es kommt dir so vor wie, ja, morgen gibt es auch so ein, und, aber so ist es nicht. Weil Jesus sagt, dann pennt ihr. Ne? Das ist dann der Wächter, der betrunken von seiner Selbstsucht und so da vorne sitzt, ne? Und sagt, was geht schon. Ne? So. Aber Jesus sagt, nee, werdet nüchtern. Werdet voll im Heiligen Geist. Wacht. So, weil mein Wort wird nicht vergehen, das wird passieren. Und eine Sache noch, die mir wichtig ist, weil die Markus nicht erzählt, im Lukas. Lass uns das mal schnell aufschlagen. In Lukas steht nämlich noch was zur ersten Entrückung. Ne? In Lukas 21, Vers 34. Haben schon gesehen, dass Jesus seine Leute sammelt, wenn er kommt. Ne? Dann hier der Feigenbaum, bla bla bla, mit Geschichte und dann Vers 34. Aber habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Ne? Dieser Alltag. Dieses sich selbst berauschen, noch nicht mal mit Alkohol. Ne? Mit Sorgen kann man sich berauschen. Und das kenne ich. Als ich manisch-depressiv war und ich war wie berauscht, benebelt. Ne? Ich wollte da auch nicht raus, sondern du denkst die Gedanken immer und immer wieder. Einfach nur, weil es dich runterdrückt. Ne? Weil du denkst, es ist viel zu schwer aufzustehen, aber du willst doch gar nicht aufstehen. Ne? So weiß es ganz gut, wenn man sich selbst beklagt. Ne? Hat man wenigstens einen Sinn im Leben. So. Oder all die Sorgen, ne, die wir uns machen könnten. Wird es meinen Kindern gut gehen? So, wird irgendein Perverser meine Tochter aus dem Wald ziehen? Oder weißt du nicht? Ne? Wird das Auto überleben? Oder werde ich meine Rechnung zahlen? Oder werde ich den Job kriegen? Oder werde ich in den Job bleiben? Oder wird die Gemeinde abhauen? Oder was auch immer. Ne? Es gibt so viele Sorgen, die man sich macht. So, werden meine Ersparnisse weg sein? Darüber denke ich nie nach. So, aber andere, ne? So, weißt du, oder was auch immer. So, diese ganzen Dinge, die uns begleiten, jeden Einzelnen speziell, wir berauschen uns dadurch. Du gehst durch deine Shoppingmeile und siehst Sachen, das bin auch nicht ich, ne? So, und sagst, oh, das brauche ich. Ne? Dann geht's mir besser. Und du stöberst durchs Internet, durch Amazon oder sonst wo, ne? Thomann oder keine Ahnung so, und denkst, oh, das brauche ich. Ne? Dann ist es viel besser. So, weißt du, du berauschst dich. Du merkst es aber, wenn, sobald du das Produkt hast, ist der Rausch weg. Vielleicht hält er ja noch an, aber er klingt ab, ne? Weil dann wird es normal. So, wir berauschen uns so mit so viel Vergnügen. Ne? Aber Jesus sagt, nee, mach das nicht. Hab Acht auf dich selbst. Das ist diese Agape-Liebe, dieses liebe Gott, liebe deinen Nächsten und lieb dich selbst. Ne? Die Agape-Liebe ist nicht egoistisch. So ein Acht, auf mich selbst zu achten, im Geistlichen, das ist, dann liebe ich mich mit Gottes Liebe. Ne? Und wir sind berufen und erwählt, und das ist der dritte Teil von diesem Gebot, so, dass wir uns selber lieben müssen, so wie wir Gott lieben müssen oder dem Nächsten, mit seiner Liebe. Wir wissen im 1. Korinther 13, was das ist, zum Teil. Aber wir sind, das wurde uns befohlen von Jesus Christus selber, dass wir uns auf uns achten müssen, dass wir uns selber halten müssen in dieser Liebe, reinhalten müssen. Ich kann mich, das fällt mir so leicht, mich den anderen zu geben, zu schenken, ne? Selbstlos, so, und zu dienen und zu verzichten auf meine Bedürfnisse oder Plan, ne? Um hier zu sitzen und eine Handvoll Menschen zu lernen, habe ich meine Träume aufgeben müssen. Und ich bereue es nicht, so, weil ich habe neue bekommen, so, aber mir fällt es auch nicht schwer, irgendwie so Gott mich hinzugeben, ihm zu dienen und zu suchen und seinen Willen zu tun. Ne? Klar, gibt es Ausnahmen, aber im Allgemeinen. Ne? So, auch mir fällt es so leicht, mich zu vernachlässigen. Ne? Und dann nicht mal mir zu dienen im Heiligen Geist. Ne? Und wenn ich schlafe, tue ich nicht Gottes Willen. Wenn ich mich gehen lasse und denke, ja, bin halt schwach. Aber nee, ich muss auch aufstehen früh morgens und selber sterben. Das heißt auch, dass ich selber eine Entscheidung treffe, diszipliniert zu sein und zu gucken, was ist dein Weg und dein Wille heute auch für mich. Zum Vers 35. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit. Bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll. Das ist diese erste Entrückung, die ich da drinne finde. Ne? Ist Auslegungssache, ich weiß, aber ich kann Ihnen das predigen, von dem ich überzeugt bin. Und wenn Jesus hier sagt, bittet, betet dafür, dass ihr nicht durch diese Zeit müsst, so dann heißt es für mich, so dass ich dafür beten darf. So, ne? Ich will gewürdigt werden, dass ich nicht durch diese Trübsal muss, sondern Feuer weggenommen werde. So, weißt du, und für mich ist das schön, weil ich weiß, dass ich gewürdigt bin. Und warum? Habe ich ja schon erzählt, weil ich so heilig bin, weil ich Gemeinde baue, Missionar bin. Jeden Cent hier verschenke. Nee, weil ich Jesus habe, ist logisch. Weil ich würdig gemacht worden bin vor meinem Schöpfer. Ne? Weil er auf mich sieht und sagt, du bist ein gerechter Mann. Du bist ein heiliger Mann. Das ist so toll. Dafür haben wir Jesus. Dafür sind wir Tempel geworden. Ey, wir können da dankbar sein. So dankbar, dass wir würdig befunden sind, nicht durch Gottes Zorn zu gehen, sondern befreit zu sein von diesem Zorn. Jesus musste dadurch, geistlich. Und ich weiß nicht, wie schlimm es für ihn war, aber es war grausam. Das kannst du sehen in seinem Leidensweg, auch im Jesaja, ne, was wir letztens gelesen haben, wo du Jesus verfolgen kannst, den Weg ans Kreuz. Ne, was Jesus durchmachen musste. So, und wir sind frei davon. So, das ist ein Geschenk. Das müssen wir weitergeben. Und der letzte Vers. Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg hieß, und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Also in diesem Vorhof. Ich finde es schön so. Jesus ist mittendrin unter den Menschen. Nicht mehr hinter einem Vorhang versteckt, wo nur eine Person einmal im Jahr rein darf. Sondern diese Bundeslade steht mitten da. Und alle können sie anfassen. Alle können sie berühren und hören. Weißt du, wir haben so ein Geschenk bekommen vom Schöpfer selber, dass wir einfach nicht müde werden dürfen, sondern uns erinnern müssen einfach. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, durch den Tag gehen und ins Bett. Ja, ich danke dir so sehr, dass du es bist, der mitten unter uns weilt hier. Ja, dass du uns würdig gemacht hast zum Gericht. Ja, dass du uns verschont hast vor der Zeit. Und ich bin davon überzeugt und mir gibt das Trost zu wissen, dass ich da nicht durch muss, sondern dass du eine Arche hast für uns, wo wir sicher sind. Ja, und eine neue Welt, auf die du uns dann bringen wirst. Und ich bitte dich, lass uns so viele Menschen erreichen, wie es geht, Herr. Setz uns ein als Licht und Vater, ich möchte auch leuchten und mich nicht verstecken. Ich möchte leuchten und ein Lautsprecher sein für dich in der Gemeinde, aber auch bei den, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht kennengelernt haben. Und bei den Gottlosen. Ich möchte dich bitten, dass du uns ein Herz gibst. Das Herz, das du hattest, ja. Das Herz, das du hast. Ja, ich möchte nicht Menschen sehen, sondern Verlorene. Und ich möchte nicht nur Schwachheit sehen, meine, sondern die Autorität, die ich habe und die Kraft, die da ist, die durch dich kommt, durch deinen Geist. Ja, ich möchte die Ehre geben in meinem Leben und ich kann da einfach nicht dich verstecken, Herr. Nicht vor der Gemeinde und auch nicht da draußen. Sonst nehme ich dir alles, alle Ehre weg. Nee, ich will dich laut machen und lauter machen und dir nachfolgen und dir dienen. Ja. Bitte komm bald, Herr. Ich freue mich auf das Neue, was du da machst. Wo wirklich endlich Freiheit ist und Frieden.
Lassen noch Zeit, kurz weiter und.